Ja gut. Dann gibt es noch Fragen oder eben Kommentare?
Sie haben gesagt, dass ein Traum wie ein Video sei. Und warum ist es ein Video? Also ich meine, wenn ich mich versuche, an einen Traum zu erinnern, muss ich feststellen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Also das sind Sachen, immer Teile, aber die können auch total unterschiedlich sein. Also es ist auf keinen Fall wie ein Band, auf das ich immer zurückgreifen kann oder so. Also warum ist das dann wie ein Video? Verstehe ich nicht.
Na, wieder vielleicht ist, ja, kann man so oder so sehen. Aber sagen wir Film. Können Sie auch, wenn Sie zum Beispiel in einem Kinosaal sitzen, können Sie auch nicht zurückgreifen, ja, sondern das ist so wie eine, sind in der Zeit des Ablaufs des Films im Grunde paralysiert und können sich nur daran erinnern. Nicht zufällig ist die Kinotheorie oder Filmtheorie im Grunde eine Art Psychoanalyse. Wird mit psychoanalytischen Methoden betrieben. Nun, wenn man mit dieser Arbeit technisch, ja, was jetzt mal, das ist was anderes. Aber grundsätzlich geht es im Traum, aber nicht im Traum, na gut, im Traum im Sinne dessen, was Freud sagt, es geht um einen gewissen Abdruck oder um einen gewissen Reproduktionsprozess. Ja? Die Parallelität besteht darin, dass man sagen kann, dass der Reproduktionsprozess bei der Herstellung des Films oder des Videos ist der gleiche als bei der Herstellung des Traums.
Also man muss aber zurückgehen auf den Begriff Video, also die Anfänge des Videos, weil heute ist ja ein Video nichts Privates mehr, aber zu Anfang war ein Video, mir ist es erst klar geworden, die Bertha Fischer, das ist eine Kommilitonin hier gewesen, die hat eine Arbeit gemacht, Vitam Vitae Video, ich sehe den Weg des Lebens, also ich sehe eigentlich mich, das Mich wird dazu gesagt. Und ich denke, deswegen ist Video speziell auch selbstreferenziell.
Ich sehe, ja.
Ich sehe.
Das ist sicherlich, aha, das ist eine richtige Bemerkung. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man die objektive Seite jetzt, diese Ich sehe, ja, das, aber wenn ich die objektive Seite dieses Ich sehe reflektiert, dann merkt man, dass Video auf der Seite der Produktion jetzt durch den Reproduktionsprozess hergestellt wird. Und man sagen kann, dass Trauma ist auch ein Reproduktionsprozess, ja, im Sinne von Freud. Ja. Und quasi mechanisch. Ja, nicht zufällig ist das sozusagen das Beispiel, aus dem alles sozusagen weiterentwickelt ist, ist der Zugunglück. Ja, bei Zugunglück ist eine mechanische Angelegenheit und gleichzeitig ist etwas, was sozusagen in der Imagination gegen den Willen des Subjekts so ein Abdruck, so ein Abdruck entsteht. Und das ist genau das, was in dem Film passiert, genau was in dem Buch passiert. Ja, das heißt, man kann sagen, dass der Mensch genauso von dem Text, von seinem Traum nichts weiß, wie das Papier nichts weiß von dem Text, der auf diesem Papier gedruckt wird und gedruckt wurde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als traumatisierter bestimmte Verhaltensmuster oder Bilder wiederhole, dann ist es ein quasi mechanischer Reproduktionsprozess, wie von Benjamin beschrieben wurde. Und das bedeutet, dass ich im Grunde keinen Zugang zur Interpretation habe. Auf der einen Seite sehe ich das, auf der anderen Seite, wenn ich das interpretiere, dann stehe ich vor der gleichen Problematik wie im Falle der Auslegung eines Buches. Ja, das heißt, ich habe keine festgelegte Hermeneutik, die mir erklärt, wie ich das Buch zu verstehen habe. Genauso habe ich als Träger eines Traums, keinen Schlüssel dazu, diesen Traum zu interpretieren. Ja, ich brauche damit die Psychoanalyse, ich brauche diese ganze Apparatur. Und die ist auch sehr vielfältig und in sich nicht identisch. Es gibt unterschiedliche Schulen der Psychoanalyse, die interpretieren Träume auch unterschiedlich. Und so ist diese Stabilisierung der Trauma, die Stabilisierung der Identität, auf die Freud so große Hoffnung gesetzt hat. Das ist eine Illusion, weil das, was dabei passiert, ist eine quasi mechanische Reproduktionsverfahren und gar nicht die Stabilisierung der Kultur in dem Sinne, in dem Freud es beabsichtigt hat. Wenn also von diesem Zugunglück plötzlich die ganze Geschichte des jüdischen Volkes ableitet, ja, und sagt nicht wahr, dass der Moses ja diese Identität dem jüdischen Volk verleiht, deswegen immer wieder auftaucht, also so immer wieder auftaucht, wie zum Glück immer wieder auftaucht, ja, sozusagen als Traumatisierung der Traum, dann ist das ja, dann ist es wiederum keine kulturstiftende Erscheinung, weil ich überhaupt nicht weiß, ja, in welcher Weise ich damit umgehen soll.
Entschuldigung, ich störe. Ist der Heiko da?
Ja.
Ach, da ist er ja. Könntest du mal kurz kommen? Da stimmt was mit der Fahrmaschine nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie ausschalten soll. Ne? Tut mir sehr leid.
Ja, nicht so. Es ist zum Beispiel, wie man so auch offiziell sagt, in Deutschland immer wieder, nicht wahr, da wird diese falsche Opposition aufgebaut, Erinnerung gegen das Vergessen. Das heißt, die guten Menschen erinnern sich und die bösen Menschen wollen vergessen. Und sozusagen, man kämpft mit der Erinnerung gegen das Vergessen. Na gut, aber diese berühmte Rechtsradikale, ja, die man heutzutage so bekämpfen will, die erinnern auch sehr gut. Ja. Sie erinnern an die Symbolik und an die Nazizeit und so weiter. Vielleicht viel mehr erinnern, als diejenigen, die es vorgeben zu erinnern. Aber diese Erinnerung hat anders. Sie interpretieren diese Erinnerung anders. Das sind die gleichen Bilder, aber mit einer anderen Interpretation. Das heißt, durch die Bilder selbst, sobald diese Bilder zu reproduzierbar werden, wird keine Identität garantiert. Identität ist die Interpretation, ist die Hermeneutik. Die Hermeneutik kann von den Bildern selbst nicht diktiert werden.
Aber ich meine, die rechtsradikale Erinnerung ist ja auch beruht auf starken Symbolen.
Ja, und das sind auch Symbolen, das sind auch Erinnerungen, das sind auch Rituale. Sie erinnern sich genauso gut oder besser. Nur es ist eine Art Erinnerung, die uns nicht gefällt. Das heißt, wo wir eigentlich unterscheiden, ist nicht zwischen Erinnerung und Vergessen, sondern zwischen unterschiedlichen Arten der Erinnerung. Jetzt aber die unterschiedlichen Arten zu Erinnerungen zu unterscheiden, bedeutet nichts anderes, als die Frage nach der Identität sozusagen und so fort in einer Form aufzuwerfen, die nicht mehr einlösbar ist. Ja, wenn ich alle diese Bilder anders interpretieren kann, als lesen kann und so weiter, dann sind diese Bilder nicht mehr identitätsstiftend, sondern eher identitätsverdeckend, ja, problematisierend. Ich glaube, es geht immer um diese Spannung, auch in der Geschichte, auch in der nationalen Identität. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie Deutschen Hitler vergessen, dann werden Sie uninteressant, ja, sozusagen gesehen. Also Deutsche ohne deutsche Schuld, ja, sind wir alle anderen und alle anderen sind nicht so sehr konkurrenzfähig. Auf der anderen Seite, wenn sie sich zu sehr darauf beharren, dann kommen sie wieder sozusagen in eine provinzielle Selbstisolierung. Ja, im Grunde ist die linke Politik oder das, was das ist die neue Mitte, ja, das ist die goldene Mitte. Das ist die goldene Mitte zwischen einer unstabilen Verheißung einer anderen, differenten Identität auf der einen Seite, die mich anders macht als alle anderen, als Frau, als Transvestit, als Deutsch. euch als Jünger. Und das ist gesellschaftlich und kommerziell und wer auch immer nicht schlecht. Ja. Wir haben gerade über die serbische Geschichte. Ja. Die Serben sind jetzt der serbische Genossen in wunderbarer Lage. Ja. Ich meine, nach dieser Bombardements und so weiter, diejenigen, die überlebt haben, haben reichlich Anerkennung, Materialien, mit denen sie arbeiten können. Das ist allgemein präsent. Sie sind gleichzeitig Täter und Opfer, ja, und so, können sozusagen mit beiden Seiten spielen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und das wäre sehr dumm, ja, von irgendwelchen Serben zu sagen, ich habe keine serbische Identität, weil er dann sofort verliert die ganzen Markt, ja, sozusagen. Und das ganze Erbe, ja, das er jetzt vermarkten kann. Auf der anderen Seite, wenn die Leute nur beginnen, damit zu arbeiten und nur sich darauf konzentrieren, kommt es im nächsten Schritt zu einer totalen Provinzialisierung, Selbstzerlegung und Unempfindlichkeit für kulturbegreifende Themen. Und das ist auch gefährlich. Ja? Und im Grunde ist diese dekonstruktivistische Politik eben die Politik der goldenen Mitte, ja? ein gewisser Versuch, eine Balance zwischen der Pflege der Identität als eine gewisse Verheißung, die ja nicht legitimierbar, realisierbar, aber trotzdem praktizierbar. Auf der einen Seite und die Gefahr der Selbstisolierung und Verkrümmerung und Verfestigung. Ein schwieriges Unterfangen. Mhm. Aber vielleicht ein realistisches. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, keine andere Möglichkeit, damit umzugehen, als ständig eine Balance auszuhalten, ja, jeweils. Und eine immer problematische Balance. Eine Balance, die ständig beruht, letztendlich nicht auf Gründen, sondern auf der Entscheidung. Ja. Das heißt, ich entscheide ständig in eine Richtung oder in eine andere Richtung. Und diese Entscheidungen sind letztendlich nicht so besonders gut legitimierbar. Sie sind eher Tatsachen. Ja. Rein performativ.
Also wenn es sowas wie Identität nicht gibt, wozu brauche ich dann aber die Psychoanalyse?
Ich glaube nicht, dass ich Psychoanalyse überhaupt brauche.
Nee, also glaube ich ja auch nicht. Also,
definitiv.
Gerade in Amerika auch, also wo dann die ganzen traumatisierten Künstler sind und weiß ich nicht. Also ich meine, die greifen ja auf solche Geschichten zurück.
Also, ja, klar. Sie brauchen das, die Psychoanalyse, zum gleichen Zweck, ja, wie sie Marxismus, Religion, alles brauchen. Das heißt, es gibt sozusagen ein gängiges Vokabular oder eine gewisse Ideologie, oder die irgendwie plausibel klingt für eine bestimmte Kultur. Ja. Das hat überhaupt keine sonstige Bedeutung. Ja. Wir brauchen eine gewisse Sprache, in der wir bestimmte Inhalte formulieren können, um verstanden zu werden. Ja. Und wenn man zum Beispiel heute sagt, ja gut, wenn man irgendwelche Dreiecke oder Vierecke malt, ja, und jemand kommt zu ihm und sagt, warum tust du das? Ja. Ich meine im Grunde alle Erklärungen versagen. Ja. Ja. Alle Erklärungen, du kannst es nicht erklären. Du kannst nicht sagen, dass es neu ist, weil es immer gemacht wurde. Einige Künstler sagen, ja, schauen Sie mal auf dieses Dreieck oder Viereck von Malil, schauen Sie auf diese Viereck von Mondrian, schauen Sie auf diese Viereck von ich weiß nicht wen und schauen Sie an mein Viereck. Mein Viereck ist anders. Na gut, klingt das überzeugend. Also irgendwie der Betrachter schaut das alles an und sagt, Ja, gut, vielleicht, ja, unterschiedlich, aber ich weiß nicht, ich kann das nicht richtig sagen, vielleicht gibt es ja andere, die auch so wirklich gemacht haben. Also wie man auch macht. Aber wenn jemand kommt und sagt einfach, ich bin von der Vierke und Dreiecke traumatisiert, also mache ich immer Vierke und Dreiecke. Und was auch immer sie sagen, ich bin halt traumatisiert und mache sie halt, ja. Und entweder kaufen sie sie oder nicht, ja, aber sie können mir nichts vorwerfen sonst. Dann ist es eine Antwort, die unsere Gesellschaft, so wie sie real funktioniert, akzeptiert. Ja, das muss man schon sagen. Das heißt, wir akzeptieren eine gewisse freudsche Ausdrucksweise, ohne sie weiter zu hinterfragen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache diese Vierecke und Dreiecke, weil das ist das Versprechen des neuen Lebens nach dem Sieg der sozialistischen Revolution war, wie es Malevich damals gesagt hat, dann klingt es unglaubwürdig. Dann würde man sagen, naja, also irgendwie. Aber mit Trauma geht alles. Ja? Ich meine, Trauma funktioniert alles. Ja. Weil wir, und der tiefe Grund dafür, das funktioniert, ist, dass es wirklich der Mechanismus unserer Kultur entspricht, was vor eigentlich Marx beschrieben hat. Das ist sozusagen eine Kombination zwischen gesellschaftlicher Produktion und privaten Aneignung. Eben auch, was wir als Video hier sehen. Ja. Das heißt, ich sehe auf der anderen Seite, alle anderen sehen das Gleiche, aber ist das Gleiche. Ja. Die ganze Kunst von Tanja und so, ja, ich nehme Ready-Mades, die alle benutzen, ja, und stelle ich da. Und so geht es weiter und weiter. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, vor 3 Tagen, glaube ich, 4 Tagen, mit einer Rede die Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen von den Mercedes-Autos, Modellen von Mercedes-Autos eröffnet. Und das war für mich eben reizvoll, weil, und das habe ich sofort gesagt, weil ich eben keinen Führerschein habe. Und das war für mich eine seltene Chance, etwas über Autos zu sagen, aus einer rein kontemplativen Einstellung. Und aber generell zeigt das schon, dass die ganze Ready-Made-Ästhetik schon eine institutionelle wird. Ja? Das heißt, das, was früher der Künstler gemacht hat und auch das Recht hatte zu machen, nämlich fertige Objekte im Kunstraum auszustellen, das durfte der Kurator nicht, das durfte die Institution nicht. Das durfte sie nur, wenn das Künstler schon einmal autorisiert hat. Ja, also einfach ein Urinoir auszustellen ging früher nicht, das muss zunächst einmal die Schau unterschreiben, als Matt, ja, dann ging das machen. Jetzt braucht man diese Unterschrift nicht mehr. Ja. Jetzt macht das die Institution von sich aus. Und sozusagen durch diesen Kurzschluss ja, fällt der Künstler nichts aus, ja, so wie ich die Sache sehe. Nun, auf allen Ebenen haben wir dieses Spiel zwischen Massenreproduktion und persönlichen Aneignung. Und das ist dieser Zugunglück. Ja, es ist nichts anderes. Ja? Es sind 100 oder so viele Menschen im Zug. Alle sind gleich traumatisiert. Alle sind sozusagen abgedruckt. Ja? Das ist so wie so ein Produktionsprozess. Alle, wie Mercedes-Auto, ja, in gewisser Maße, ja, sind alle eingeprägt, ja, von diesem Rang und sehen dann jeder im Traum individuell die gleiche Wiederholung des gleichen Bildes.
Aber Sie unterstellen ja dann im Grunde dem Betrachter oder Kurator oder Mercedes-Benz, dass der schon begriffen hat, dass es keinen Unterschied zwischen Mercedes und Urinoir gibt, und das glaube ich nicht.
Ja, ja, schon, absolut, ja. Ja, ich habe mit Leuten auch gesprochen. Ja. Hm. Das ist ganz klar. Ja. Ja. Sie haben es begriffen. Sie haben es begriffen. Sie haben es begriffen, und zwar indem sie das begriffen haben, sind sie, und das habe ich Ihnen auch gesagt in dieser Eröffnungsrede, sind sie im Grunde zurückgekehrt zu Anfang der ganzen Geschichte. Weil schon wenn man das berühmteste Bild von Duchamp ansieht, das ist ja, ich weiß nicht, warum das wirklich nicht so analysiert war unter diesem Standpunkt. Ich glaube, das ist eine Verblendung ja, seit der Kunstgeschichte. Dass man letztendlich ist es Boccioni, ja? Letztendlich ist es ein Bild des italienischen Futurismus. Also wenn man diese Nackte, die da hier runter geht oder wie auch immer, wenn man wenn man die ausstellen würde, so in einer Unterschrift. Ich würde sagen, das ist ein typischer futuristischer, eine gute futuristische Arbeit in Boccioni Schule, also in der Schule, aus dieser Zeit. Na gut, und in Frankreich wurden diese futuristischen Bilder gleich gezeigt, sehr schnell, zusammen mit dem Manifesto vom Futurismus, mit diesem ganzen Auto, Zug und so weiter Verherrlichung. Also das ganze Thema des Readymades beginnt mit dem Auto. Übrigens, die Autonomie hat das auch mit der Auto zu tun, Autonomie der Kunst, das heißt Autobewegung, Selbstbewegung des Bildes, Selbstbewegung des Kunstwerkes. Wenn man frühere futuristische Texte, auch russische Texte liest, sie rekurrieren ständig auf diese Figur, dass das Kunstwerk muss als Auto sein, ja, das heißt autonom, ja, und selbstbewegend und nicht bloß ein Bild. Ja gut, und dann, was Duchamp macht, er macht ein ironisches Kommentar, wie wir es immer gemacht haben. Also er nimmt einen Gegenstand der modernen Technik, so wie Auto und Flugzeug oder ich weiß nicht, Zug, aber eben Renoir. Ja. Und dadurch macht er ironische Kommentare und dieser ironische Kommentar ist ja im Grunde in die Geschichte eingegangen. Wobei man vergisst, dass eigentlich diese Aneignung der Kunst mit dem Auto begonnen hat. Man sieht noch das selbstgemachte, nicht bewegende, stehende Auto von, wenn man nach Italien fährt, in Villa d'Annunzio, da kann man sehen, diese zwei Gegenstände, also dieser Auto als Ready-Made, Auto des Künstlers, der da steht, und Schiff. Ja, das ist ein halbes Schiff, ja, der nicht schwimmen kann, also auch ein Künstlerschiff. Also, also aus Italien kommen diese erste Kontextualisierung durch den frühitalienischen Faschismus, also das ist damals so. Und dann Marinette und dann alle anderen. Und das wird das dann ironisiert durch die Schau. Also wir haben von Anfang an diesen Versuch, das zu paralysieren. Wichtig ist aber, dass wir hier sowohl bei der Traumatheorie wie mit der Readymade-Theorie mit dem gleichen Verfahren haben, das heißt eine massenhafte Reproduktion plus persönliche Betrachtung, eine persönliche Anschauung im Traum. Jetzt tut es mir wirklich leid, ich habe so, das war so eine internationale Traumakonferenz, da haben wir so einen Vortrag Trauma als Readymade gemacht, ich habe keine Zeit, das zu publizieren, und der ist wahrscheinlich nur mein Test. Aber da habe ich ziemlich präzise ausgeführt. Und gerade diese Verbindung macht auch den Traumdiskurs tauglich für die heutige Kunst. Ja? Warum zeige ich ständig als Künstler, ich weiß nicht was, Leitungsröhre? Ja? Weil ich von Leitungsröhre, weil sie für mich Penisersatz ist, erstens, und zweitens, weil sie mit traumatisiert haben und so, diese Metapher hat mit transisiert. Ja. Also Trauma als reproduzierbarer Abdruck das als Interpretation funktionieren kann, ist im Einklang mit der Readymade-Ästhetik. Ja. Das heißt, Readymade-Ästhetik kann diesen Diskurs ohne weiteres benutzen, weil dieser Diskurs schon ein Ready-Made-Diskurs ist. Oder ein Diskurs über Ready-Made.
Naja, aber es ist ja nicht ganz ein Ready-Made, also dieses Urinoir, weil er nennt es ja nicht Urinoir, sondern Fontaine.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist der komplette.
Ja, das ist noch. Ja, das ist noch gar kein. Ja, gut.
Also ähnlich wie bei Magritte, das ist eine ganz andere.
Also Sie sagen ganz andere, ja, aber ganz anders ist es auch nicht. Zum Beispiel zum Trauma verglichen. Das heißt, Trauma ist auch, man muss ja wirklich darauf bestehen, dass die ganze Theorie, die so entwickelt ist und so weiter, nicht zufällig diesen Zug im Glück hat als Ausgangspunkt. Ja, das ist das erste Beispiel. Das erste Beispiel ist immer sehr, sehr wichtig. Das ist defunktionalisierter Zug. Ja, genauso das Fountain ist defunktionalisierter Ritual, das man benutzen kann. Es ist defunktionalisierter Zug, der nicht weiter fährt. Ja, wir kennen auch diese ganze Arbeiten von Chamberlain, so die gerammten Augen und so weiter. Das heißt, es gibt eine direkte Parallele zwischen Ready-Made als gewaltsam oder artifiziell oder wie auch immer defunktionalisierten Gegenstand und den Trauma verstanden als defunktionalisierte Praxis. Ja? Ich fahre im Auto, dann im Zug, der Zug wird defunktionalisiert durch die Katastrophe und diese Katastrophe bleibt im Museum meines Gedächtnisses genauso wie der funktionalisierte Urinoir im Museum meiner Kultur bleibt als eben der funktionalisierte. Ich glaube, es gibt sehr, sehr tiefe Parallelen. Und auch eine Kombination zwischen Massenereignis und individueller Erinnerung. Ja, und zwar eine Auflage. Ja, Zuckenglück ist ein Trauma in der Auflage. Ja, so viele, die diesen Zuckenglück erlebt haben. Wie Krieg, wie Holocaust. Ja. Also dieser Zuckenglück ist klar gleich übertragen auf Holocaust. Wo auch Züge übrigens eine sehr große Rolle spielen. Das ist eben dieser industrielle des Holocaust, das Holocaust zu einem Trauma macht, in diesem postfreudischen Sinne viel mehr als alle anderen Traumata. Man sagt zum Beispiel, warum alle anderen Traumata nicht so funktionieren wie Holocaust-Trauma. Funktioniert nicht so wie Holocaust-Trauma, weil Holocaust-Trauma funktioniert wie ein Zugunglück. Ja, das heißt, ein technisches Geschehen mit einer Masse von Menschen, die dann auf individuelle Weise traumatisch werden. Oder das ist eine Gasattacke im Ersten Weltkrieg, also auch ein klassisches Beispiel. Gasattacke ist etwas, was alle Menschen gleich erinnern. Ja, das ist so eine sich reproduzierende, sich selbst reproduzierende Trauma, technische reproduzierende Trauma. Wir können sagen, dass unter dem Einfluss der modernen Technik und des Ersten Weltkrieges, ja, sich Freud, sich wirklich mit der Problematik des reproduzierbaren, technisch reproduzierbaren, technisch hergestellt haben, massenhaften Traumata beschäftigt hat. Und das ist gleichzeitig Ready-Made-Verfahren. Das ist das, was wir als Ready-Made-Verfahren nutzen. Und so gibt es eine sehr tiefe Verbindung. Und deswegen dieser Traumata-Diskurs ist so mächtig, ja, weil dieser Diskurs sofort plausibel zu sein scheint, ohne dass dieser Diskurs überhaupt irgendwelche Berechtigung hätte. Ja. Also dieser Diskurs ist plausibel, weil es auch ein Ready-Made-Diskurs ist. Es ist nicht ein Diskurs plausibel, weil dieser Diskurs irgendetwas erklärt. Ja. Dieser Diskurs erklärt überhaupt nichts, ja, oder legitimiert überhaupt nichts. Scheint aber plausibel zu sein, dass dieser Diskurs nach gleichen Regeln aufgebaut ist, wie unsere Kultur generell.
Es scheint auch zu belegen, dass Sie offensichtlich den 50 Künstlern geglaubt haben.
Ja klar, ja. Erstens geglaubt haben, zweitens, ja gut, aber warum? Weil ich sehe, ja sehen Sie, man glaubt, automatisch Das habe ich versucht auch in Unterverwandten auszuführen. Man glaubt automatisch einen Menschen, der in einer schwierigen Situation sich befindet und muss schnell auf diese Situation reagieren. Ja? Man sagt ja, man zeigt sich in solche Situationen, wie man wirklich ist. Ja? Ja, so. Das kann eine Kriegssituation sein, was auch immer. Aber das ist eine Situation auch eines Künstlers. Ja, ich war in 10 Minuten überzeugend erklären muss, warum er immer seine Tante anbildet. Ja? Und so also, und sagt das, ja, also, sagt Trauma. Ja? Weil, ja, er muss irgendetwas schnell sagen. Und das ist immer sehr überzeugend. Das ist für mich sehr überzeugend. Also das, worauf man in solche Situationen greift, wenn man sehr schnell, sehr kurz und überzeugend etwas erklären will, dem anderen plausibel machen will. Ja? Also eben diese Gestus erschließt unsere Kultur und Mechanismen unserer Kultur. Also, und da kann man nichts anderes als glauben. Ja? Wenn man diese 50 Videos sieht und alle sagen immer das Gleiche.
Sind die gleiche, überraschend gefragt worden?
Nee, die waren nicht die Überraschung, aber die hatten so Soundbites, ja? Die hatten wenig Zeit. Das ist wie so zum Beispiel, ich habe das schon, das Beispiel, aber das ist nicht so gut wie die Kunst von Zeit. Dass wenn ein Rockstar gefragt wird, was wollten Sie auf dieser Platte singen, ja? Hat gesagt, es gibt immer die gleiche Antwort. Ich singe alles, was in meinem Herzen akkumuliert hat, seit der Zeit der letzten Platte. Und das ist eben das Gleiche. Ja? Das heißt, das ist der gleiche mechanische Verhältnis. Das heißt, verschiedene Ereignisse haben sich eingeprägt und dieser Star hat diese Einprägung übertragen auf die Platte, ja, die auch Einprägung ist. Das ist sozusagen, dieser Star ist ein Medium, wo eine Einprägung in die andere Einprägung übergeht. Ja? Das ist so eine Überleitung. Ja? Das ist so eine Transformationsmaschine, die eine Art prägen, die andere Art prägen. Also alles, was eingeprägt in seinem Herzen war, ist jetzt eingeprägt auf dem Blatt. Und diese Erklärung ist wirklich unschlagbar. Ja, das ist eine unschlagbare Erklärung. Die ist kurz in einem Satz und man kann ja nicht widerlegen. Wenn man versucht zu sagen, ja, weil meine Musik neu ist oder ich habe das perfektioniert, dann kann man immer in Frage stellen. Ja? Oder ist zu ausführlich, das ist für ein Interview untauglich. Ja? Und das ist nicht das, was die Leute wirklich glauben.
Aber das ist das, was hinter dem Stil ist. Ja? Also stilgeschichtlich ist das sehr, sehr interessant.
Ne? Ja, eben. Das ist die Kürze. Ich glaube, das Problem ist die Kürze. Du musst sehr, sehr kurz den Leuten etwas sagen, woran sie glauben. Ja? Und das war früher für Gott und Vaterland. Ja? Also der Feldherr, der hatte wenig Zeit, etwas zu sagen vor dem Kampf. Ja? Und da hat er sozusagen sehr viel rausgenommen, für Gott und Vater. Ja. Sieg oder Tod. Ja, also. Und die Leute haben es geglaubt, tatsächlich gekämpft, ja, zum Teil gesiegt, zum Teil sozusagen abgeschlachtet. Und jetzt, was soll man cool zusammen, ja, sagt, für unser Traum. Also, das ist der Punkt. Oder für mein Traum zumindest. Ja. Und das wird geglaubt. Ja, das ist so wie Gott und Vater. Ja, so ungefähr. Oder für die Weltrevolution. Ja. Für etwas, was schnell zu formulieren ist. Und diese schnelle Formulierung in kurzer Zeit, das ist der Schlüssel zu unserer Kultur. Wenn man ausführlich wird, wie zum Beispiel ein Vortrag, oder wie ich ausführlich bin, das ist nicht charakteristisch. Das ist nicht das, was die Leute wirklich glauben. Wenn man ausführlich wird, das ist nicht, wofür sie sterben können oder arbeiten können, ja, oder was sie wirklich bezahlen können. Ja. Wenn man einen längeren Vortrag hält, dafür werden Leute nicht bezahlen. Aber wenn der Künstler sagt, das ist mein Trauma, das hat sich in meinem Herzen eingeprägt, und dann habe ich ja auf der Video oder was auch übertragen, jetzt können sie das kaufen und sie haben ein Stück meines Herzens mit. Sie haben sozusagen das Stück des wahren Lebens mit. Dann bezahlen das Leute sofort, ja, und zwar ziemlich viel Geld. Ja. Unter Umständen weil das ist etwas, was man real hat, ja, was technisch angeprägt hat, dann übertragen wurde und jetzt kann man das haben. Und das ist nicht ausführlich, ja, das verstehe ich. Das ist irgendwie einprägsam. Genau. Ich denke, das ist die Idee des Drucks, der Prägung, der Wiederholung, der Reproduktion, ja, das zeigt sich auch sehr, sehr tief in ihnen. Als beherrschende Mechanismen. Das ist gut. Weil wenn man ausführlich wird, wird man nicht einprägsam. Man macht nicht so. Man muss so machen.
Wird der Kopf bewegt und diese Art von Inskription bringt sie also dazu, zu verinnerlichen, zu erinnern. Und da sehe ich kein Trauma. Also
ja, ja, das ist eben die erste Stufe. Also die Stufe, bei der man glaubt, dass das Wort, der Text und alles, was damit zu tun hat, die identitätsstiftende und identitätsgarantierende Praxis ist. Ja, nicht wahr? Und das ist eben halt das, was Kierkegaard in Frage stellt, was die Dekonstruktion in Frage stellt, dass es tatsächlich ist. Und das, was Zen-Buddhismus zum Beispiel immer schon Chan-Buddhismus in Frage stellt. Also man kann ganz klare Parallele zwischen Dekonstruktion und Zen-Buddhismus ziehen. Zen-Buddhismus ist schon ein Nichtglaube an die Einprägsamkeit des Wortes oder Selbstidentität des Wortes. Und der Diskurs des Traumas taucht dann auf, wenn der Glaube an das Wort und an den Text schon weg ist. Wie es der Fall ist mit Frauen. Und man nach einem Ersatz sucht. Man sucht nach einer Möglichkeit, sozusagen eine mechanische Identitätsstiftung jenseits einer kulturellen. Das heißt, es ist eine quasi-mechanische, quasi-technische Stütze der Kultur. Also die Kultur reproduziert sich nicht im Gedächtnis, nicht nicht in der Tradition, nicht im Museum, nicht in der Bibliothek, nicht durch den Text, nicht durch die Lehre, sondern durch den Zugunglück, das heißt durch die direkte Einprägung der Technik auf die menschlichen Nerven. Direkte Wirkung auf das Gehirn. Und der traumatische Wiederholung dieser Wirkung. Das ist ein sehr pessimistischer Identitätstheorie. Allerdings nicht pessimistisch genug, wie ich versucht habe zu zeigen. Weil indem man diese Wiederholung oder diese Einprägung oder diese technische Reproduzierbarkeit des traumatischen Gedächtnisses genauer analysiert, muss man zum Schluss kommen, dass die Mechanismen dieser Einprägung sich nicht unterscheiden von den Mechanismen der Prägung oder des Drucks eines Buches oder der Reproduktion eines Filmes oder eines Videos und so weiter, oder was auch immer. Das heißt, es gibt keine privilegierte Einprägung. Ja? Alle Einprägungen sind halt Einprägungen. Ja? Jedes Druck ist halt ein Druck. Ja? Oder jede Auflage ist eine Auflage. Der Trauma ist keine privilegierte Auflage, ja, die alle anderen Auflagen sozusagen stützt und legitimieren kann. Auch wenn der Trauma so funktioniert de facto in unserer Kultur, vor allem in der amerikanischen Kultur. Und das bedeutet, dass wir das Trauma genauso kritisieren können, genauso dekonstruieren können, wie jedes andere Archiv. Ja, der Trauma ist nichts anderes als ein Archiv, sagt zu Recht auch der Hedemann. Und in diesem Sinne genauso dekonstruierbar. Wir können mit diesem Traum genauso frei umgehen und interpretieren. Und wenn zum Beispiel diese Künstler sagen, ich bin verfolgt von meiner Tante und deswegen zeige ich sie immer, dann versuchen sie sozusagen zu unterschlagen, dass ihre Kunst ist nicht die Tante selbst, sondern eine Interpretation der Tante. Ja? Das heißt, wenn sie dieses Bild immer wieder malen, dann meinen sie nicht die Tante, sondern sie kontextualisieren dieses Gesicht, sie stellen das in eine gewisse Tradition, sie diese Medien, sie verkaufen es, sie stellen es aus und so weiter. Das heißt, sie arbeiten mit diesem Trauma, wenn es ein Trauma ist, ja, mit diesem Bild. Und zwar, sie arbeiten mit diesem Bild auf eine Art und Weise, die selbst keine traumatische ist. Ja. Und ihre Aktivität der Interpretation des Umgangs mit diesem Traum ist selbst nicht legitimierbar durch die Trauma selbst. Der Trauma selbst ist ja nur Gegenstand, mit dem sie arbeiten. Aber eigentlich, was sie tun, ist nicht dieser Gegenstand selbst und nicht die Wiederholung, sondern die Arbeit damit. Das ist die Arbeit wie von gleichen Typ wie die Arbeit mit dem UNMA oder mit dem Auto und so weiter. Das heißt, das ganze Aufstellungs- und Interpretationsmechanismus. Und die sind auf keinen Fall durch Trauma wiederum noch einmal erklärbar. Ja, sondern die sind die Summe der pragmatischen Entscheidungen, wie man mit bestimmten Bildern umgeht. Ja? Sei es traumatische, sei es technisch hergestellte Bilder. Da die Problematik ist immer die gleiche, die Problematik des Umgangs.
Oder das war der Ansatz der Konzeptkunst.
Ja, ja, eben.
Aber ist das Trauma an sich nicht eine völlig christliche Idee oder Motiv? Sozusagen, Jesus ist vom Kreuz traumatisiert und kehrt zurück und traumatisiert sozusagen alle anderen Menschen mit? Oder gibt es das schon vor Christus, das Trauma? Oder ist der Christus der Auslöser des Traumas?
Ja, ja.
Das Urtrauma sozusagen.
Ne, Christus ist nicht traumatisiert. Christus hat überhaupt keine Probleme damit. gekreuzigt zu werden. Er hat ein zu starkes Selbstbewusstsein. Naja gut, er hatte so ein bisschen Probleme, aber im Großen und Ganzen hat er zu starkes Selbstbewusstsein. Nee, es geht um die Leute. Also das ist im Grunde das ist wiederum so eine Geschichte. Plötzlich schlägt er sich um. Und Freud würde sagen, wer traumatisiert war, das waren diejenigen, die Christus gekreuzigt waren. Sie waren traumatisiert. Ja, das, aber die, was auch ziemlich unlogisch hier zu sein
scheint. Aber die Jünger doch dann mit, seine Apostel.
Ja gut, die Apostel waren dadurch traumatisiert, dass sie nicht geschützt haben, Christus. Ja.
Oder das ist ein Geglaubt.
Ja, das Gleiche. Ja. Das heißt, sie haben nicht geglaubt, sie haben nicht geschützt, sie haben sozusagen ihres nicht geleistet. Ja. Das heißt, Freud sagt, wenn der Führer stirbt, dann nach 70 Jahren fühlt sich das Volk schuldig, dass er ihn nicht gerettet hat, geschützt hat. Also 45 plus 70, wie viel ist es? Muss man ausrechnen. Und dann kommt der Führer zurück. Ja. dann kommt er zurück, nach 70 Jahren, als Trauma. Als Trauma. Als Trauma kommt zurück. Und so ist ja auch Moses zurückgekommen, ja, weil irgendwann er von den ungläubigen Juden ermordet wurde und dann kam zurück und blieb ja, als Trauma, als Führer durch das Trauma, ja, als traumatische Führer, traumatisiert und traumatisch. Und also mit Deutschland hat man gesehen. Ja. Mit Christus meint er, ist es genauso. Das heißt, nach 70 Jahren, also wirklich sozusagen die Faszination des Christentums und die ganze Hysterie rumherum, beginnt so richtig in 70 Jahren. Ja, inwieweit das alles plausibel ist, ist eine zweite Frage. Zumal bei Freud das Moralische und das Mechanische praktisch gleichwertig behandelt werden, weil er meint, dass die Moral ist sozusagen der Mechanismus der Zivilisation. Das heißt, moralisch jemanden zu traumatisieren, ist genauso wie beim Zugunglück ihn zu traumatisieren. Es gibt ja sozusagen für Freud keinen Unterschied zwischen moralisch, durch moralischer Druck oder das traumatisierten Menschen und mechanisch traumatisierten Menschen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Das heißt, er macht sozusagen in einer Reihe diese Beispiele mit Zugunglück und dann mit der Verrat an Moses. So irgendwie scheint es mir problematisch zu sein. Das ist doch ein Zugunglück direkt, weil ich weiß es nicht.
Das würde auch nicht erklären, wer jetzt wirklich dann traumatisiert ist, die Juden, weil sie es getan haben, oder die Christen, weil sie nicht gewollt haben, oder beide?
Naja. Die Juden waren nicht traumatisiert, weil sie haben gekreuzigt, sie waren im Recht sozusagen für sich gesehen, also kein Problem. Deswegen sind auch die Deutschen nicht traumatisiert, zum Beispiel der Holocaust, was auch immer. Aber die christliche Gemeinde wurde traumatisiert durch ihre Unfähigkeit, Christus zu retten. Und aus diesem Schuldgefühl hat ein Willen zum Martyrium, also zur Nachbildung des Martyriums Christi entwickelt. Ja, so wie die Juden damals das Gesetz Moses, den Moses verraten haben, deswegen das Gesetz von Moses angeeignet haben und sich unterworfen haben, um diese Schuld zu kompensieren. Das heißt, das Volk hat nur eine Form Schuld, das ist die Schuld dem Vater gegenüber, beziehungsweise der Vaterfigur, das heißt dem Führer gegenüber. Also der Volk ist nur traumatisiert durch den Verlust des Vaters und den Verrat an dem Vater, also durch den Oedipus-Komplex letztendlich, und den Verrat an den Führer. Ja. Und diese Vaterfigur kehrt dann in 70 Jahre zurück, nach dem Verrat, als Gespenst. Als Gespenst, das ist so eine, auch kommt von, ich war von Hamlet-Geschichte, ich war der Gespenst des Vaters. Und dieses Gespenst des Vaters, das nach 70 Jahren kommt, diktiert das Gesetz. Und der Sohn gehorcht. Ja, er tut das, was sozusagen der Vater befiehlt.
Also 2015 kommt Hitler quasi zurück.
Ah?
2015 kommt Hitler quasi
zurück. Kommt Hitler zurück und diktiert sozusagen sein Gesetz, aber jetzt als Gespenst.
Aber wir haben eigentlich dann keinen Problem daraus. Wir sind dann sozusagen deswegen überhaupt nicht traumatisiert, sondern nur das Volk der Juden. Also wenn wir
Nee, die Deutschen sind traumatisiert.
Ja, wieso jetzt die Deutschen? Da müssen doch.
Weil sie Hitler verraten haben, deswegen sind sie traumatisiert. Sie haben Hitler nicht verteidigt. Ja, was Hitler auch gesagt hat, ja, dass die Deutschen haben nicht verraten. Sie haben mir versprochen, ein Volk der Übermenschen zu sein, aber haben sich als Schwächlinge erwiesen, die meine Idee nicht würdig waren. Und das hat eben, das ist genau das, was Moses gesagt hat, das ist genau das, was Christus, wenn man will, gesagt hat. Also jeder Führer entwirft eine Vision und zunächst einmal legt diese Vision vor einem Volk, sei es christliche Gemeinde, sei es die Juden, sei es die Deutschen 33, und fragt ihnen, sind sie würdig, diese Vision zu verwirklichen. Und das Volk sagt, ja, wir sind würdig, ja, so 33. Also wir sind würdig, wir sind bereit und wir sind imstande, das zu verwirklichen. Dann zeigt es, sie sind nicht imstande, das zu verwirklichen. Aus welchem Grund auch immer. Und verhalten sich schwach und unzuverlässig und letztendlich erlassen den Führer im Stich. Ja. Ja gut. Und feiern das als eine Befreiung. Ja. Sie tanzen um den goldenen Kalb herum. Ja. Und denken, ja, jetzt ist das Gesetz weg, ja, jetzt haben sie freie Wirtschaft, jetzt haben sie Demokratie, alle freuen sich, alle sind Brüder, ja, das ist so eine Geburt der Republik aus dem Vatermord, ja, was Freud beschreibt, dass die Brüder erschlagen den Vater und etablieren die Demokratie, die Respublika, das heißt, Egalité, Liberté, Egalité und Fraternité in erster Linie. Ja, sind alle Brüder, weil sie den König bzw. den Vater ermordet haben und von seinem Fleisch gegessen haben. Ja. Gut. Aber dann kommt dieser Vater, dieser König zurück, ja, also dieser Führer, ja, und diktiert sein Gesetz. Ja, und dann gehorchen sie dem Gespenst, ja, so wie sie dem Führer selbst nicht gehorchen. Also das Trauma ist in diesem Fall nicht die Vernichtung der Juden, weder für die Deutschen, weil es Feinde waren, noch für die Juden, weil sie einfach abgestorben wurden, sondern...
Aber für die Juden müsste dann doch schon ein Trauma sein.
Nein.
Für die Christen?
Nein, überhaupt
nicht. Trauma war, dass sie Jesus nicht konnten. Sie hätten sich ja selbst...
Nein. Ja gut, ja. Die Juden haben wirklich... ja, das ist ein großes Problem. Ist das für jeden Traum oder nicht? Also ich habe gerade, ich war bei der Konferenz über Benjamin in Barcelona und da waren so führende jüdische Traumatheoretikerinnen, ja. Den ganzen Tag diskutiert, war es Trauma oder war es nicht Trauma. Nun, irgendwie ist es schwierig, ja, weil wenn es Trauma war, dann was war es denn Trauma?
Ja. Vielleicht das Trauma, was dieser Rabbi gesagt hat, dass das alles die Söhne von Sündern war.
Genau, das ist das. Ja gut, das ist das der Trauma. Das heißt, das Trauma war nicht die Vernichtung, sondern die Tatsache, dass sie das Gesetz verlassen haben. Die Juden wurden umgebracht, und zwar diejenigen Juden, die das Gesetz verraten haben. Das ist eine historische Tatsache. Das heißt, das Trauma des Judentums war das Trauma des Unglaubens.
Aber das ist eben bei
den Erben
vererblich, ne? Und das ist.
Na gut, das ist hier zweite Frage. Ja. Ja, das ist hier zweite Frage. Jetzt zum Beispiel, als die ersten Holocaust-Überlebenden dann gerettet wurden und überführt wurden nach Palästina, es ist interessant, dass Ben Gurion, ja, in seiner berühmten Rede hat gesagt, erstens, es wurden nur die Juden im Holocaust vernichtet, die das Gesetz verraten haben, weil diejenigen, die es nicht verraten haben, die waren schon längst in Palästina, im Rahmen der zionistischen Bewegung der 10, 20 Jahre. Zweitens, von allen, die vernichtet wurden, die überlebt haben, waren die schlechtesten. Weil man konnte nur überleben, wenn man mit Deutschen kooperiert hat. Und das bedeutet, dass sie haben erstens Verräter, weil sie sind überhaupt in die Lage gekommen als Verräter und aus der Lage schon als zweifacher Verräter. Und die einzige Möglichkeit für Überlebende des Holocaust überhaupt ihre Ehre zu retten, ist sich zu opfern, den Unabhängigkeitskrieg. Ja. Und sie wurden sofort sozusagen an der vorderste Front geschickt. Na gut. Und das war die offizielle Position der Stadt Israel. Erst seit 5 Jahren durch die amerikanischen Stiftungen, wie zum Beispiel Spielberg-Stiftung, Shoah-Stiftung und so weiter, haben zum Beispiel die Überlebenden in Israel die Möglichkeit bekommen, überhaupt ihre Geschichte zu erzählen. Also früher war es gar nicht möglich. Weil weder offizielle Medien noch die inoffiziellen Medien und so weiter haben sich damit beschäftigt. Die Bücher von Anna Hannah Arendt werden erst jetzt übersetzt ins Hebräische. Die Dokumentation wird erst übersetzt. Erst jetzt gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel werden diese Erinnerungen publiziert und sich damit beschäftigt und dieses Trauma beschäftigt und so weiter. Das heißt, die offizielle Politik der Stadt Israel war eben, das war die Strafe für den Verrat und dieser Verrat muss sozusagen noch einmal durch das Martyrium in Unabhängigkeitskriegen publiziert werden. Nun, wenn man jetzt als vererbt bezeichnet, ja, wie das der Rabbi gemacht hat, dann ist es sicherlich ein Schock. Das ist ganz klar. Obwohl das genauso wie man sagt, deutsche Schuld kann vererbt werden. Das ist ein ziemlicher Schock. Na gut. Allerdings, wenn man so genau sieht, ja, auch was Freud schreibt und so weiter, der wird es ganz bestimmt vererbt. Ja. Ich meine, nach allen Traditionen, sowohl die religiösen wie auch psychoanalytischen, es ist eine Erbschaft. Ja, Traum ist eine Erbschaft und wird vererbt.
Freud musste sogar, er war sehr in Verlegenheit, weil er beweisen musste, dass dieses Trauma wirklich vererbt werden kann, also über Generationen hinweg, weil es sollte ja gut verstandisierend wirken, musste also selbst von da sein. Und diese Einprägung in die Nerven einer Generation würde sich ja nicht eigentlich vererben. Und dann hat er gesagt, ja, Lamarcks Theorie von der Vererbung erworbener Eigenschaften ist zwar im Moment widerlegt, aber ich muss trotzdem darauf zurückgreifen, um zu sagen, dass Traumas auch als erworbene Traumas vererbt werden können.
Ja, wobei jetzt zu einem neuen Lamarckismus kommt. Ja, jetzt.
Ja, aber gibt damals nicht. Zu seiner Zeit gab es als widerlegt und er hat gesagt, ich muss trotzdem nicht darauf zurückgreifen.
Und jetzt kommt es zu neuen Lamarckismus und weil man angeblich eine Schicht der Zellen entdeckt hat, die erworbene Eigenschaften übertragen genetisch. Und zwar ist es interessant, auf welcher Ebene? Auf der Ebene der Interpretation. Das Problem ist, dass es gibt Zellen, die Information, genetische Information übertragen. Das sind diese DNA-Zellen. Aber DNA-Zellen sind passiv, das heißt, die wirken sonst im Organismus nicht, sie sind einfach da. Es gibt aber andere Zellen, deren Funktion ist, diese Erbinformation abzulesen und anderen Zellen zu übertragen. Die sind sozusagen die Mittler, die Medien der genetischen Übertragung. Das heißt, DNA als solches ist nur ein Archiv und liegt einfach da. Es gibt aber Zellen, die sich ständig bewegen. Sie ständig sind unterwegs, sie lesen diese Information und übertragen diese Information an andere Zellen. Die aber verändern sich mit der Zeit und ihre Lektüre dieser Erbinformation, wie man jetzt denkt, verändert sich mit der Zeit. Das heißt, die Interpretation dieses Textes, die ja von diesen neuen Generationen der Übertragungszellen vollzogen wird, funktioniert genauso wie die Lektüre der Texte an der Universität und was auch immer, wo sozusagen jeder Zeitgeist den gleichen Text anders liest. Effekte sind auch deswegen anders. Also es gibt diese Theorie, die mehr und mehr an Popularität übrigens gewinnt inzwischen. Nun, das Problem liegt allerdings darin, dass man tatsächlich, also wenn eine Frage zurückkommt, was ist für ein Trauma, also aus der jüdischen Perspektive, was ist der Trauma? Trauma war nicht die Vernichtung, sondern die Säkularisierung. Und man kann sagen, dass aus diesem Trauma der Säkularisierung und Assimilierung und Assimilation, Assimilierung der Juden war am weitesten fortgeschritten in Deutschland, ja, in der Zeit. Das heißt, in allen anderen Ländern, außer Frankreich, glaube ich, waren die Juden viel weniger assimiliert, zum Beispiel in Amerika kaum. Ja, da waren sozusagen Ghetto-Situation und die meisten Länder auch. Das heißt, dass der Deutschland Ausgangspunkt war für die Vernichtung der Juden, das heißt, das Land, in dem die Assimilation der Juden am weitesten vorgeschrieben war, war sicherlich ein Zeichen dafür, dass die Säkularisierung und Assimilierung ein falscher Entschluss war. Ja. Und dazu führen musste sozusagen dieses Trauma, die Überwindung dieses Traumas ist nichts anderes als versucht sozusagen diesen falschen Weg zu verlassen und zurück zur Zeit zu kommen. In diesem Sinne ist dieser Trauma identitätsbildend. Nun, diese progressiven jüdischen Allhistoriker, die waren alle so linksorientiert, sicherlich, die in Barcelona waren, die haben alle argumentiert, dass es handelt sich um eine Funktionalisierung eines traumatischen Erlebnisses für die Bildung einer nationalen Identität. Es handelt sich nicht um das Trauma, das sich selbst wiederholt, sondern um eine gewisse politische Instrumentalisierung des Holocaust-Traumas als Legitimation von der Stadt. Was auch sicherlich plausibel ist. Und im Sinne des Kampfes gegen den Zionismus, weil Zionismus ist eine absolute Krise jetzt und die ganze Intelligenz ist dagegen, benutzen sie diese Erzählungen der Überlebenden gerade als politische Waffe gegen die herrschende zionistische Ideologie, um sozusagen diese Benutzung des Holocaust-Traumas zu delegitimisieren. Aber es ist interessant, dass es alles aus Amerika kommt. Es kommt ja praktisch alles aus diesen amerikanischen Stiftungen, die völlig darauf ausgerichtet sind, eben individuelle Überlebenden zu befragen und mit individuellen Schicksalen, nicht mit Kollektiven zu beschäftigen. Und das sozusagen spielt im israelischen Kontext eine liberalisierende und in Bezug auf der Stadt delegitimisierende Rolle. Deswegen waren alle diese Historiker meistens involviert in solche Geschichten. Das zeigt ja, wie kompliziert die Strategien sind, mit denen man so in das Testiftende Ereignisse und Traumata analysiert. Ja gut, ich glaube, wir sind fertig. Und wie gesagt, nächste Woche spricht Barbara Kuhn und übernächste Woche werden wir sehen, wie wir weiterkommen.